frei gemacht hast, zum Vater. Ich danke dir, dass wir kommen dürfen. Dass wir dürfen eben kommen, wie wir sind. Dass du uns reinigst. Amen.
Halleluja. Danke vielmal, Band. Danke, Jesus. Mich freut es mega, dass ich den Sascha, du kommst gar nicht raus, bei so vielen Leuten auf dieser kleinen Bühne, gell? Wir haben Stahlträger reingelegt hier. Mich freut es enorm, dass ich den Sascha heute vorstelle. Der Sascha ist für mich ein langjähriger Bekannter. Wir haben zusammen studiert am IGW. Genau. Und ich habe ihn immer als einen gekannt, der wirklich sein Herz Jesus Christus geschenkt hat. Er wohnt im Bündnerland, er ist damals schon immer auf Zürich runtergekommen, um zu studieren. Aber sein Herz war ja in seinem Bündnerland, in seiner Hauskirchenbewegung, das habe ich immer gespürt. Und er hat wirklich ein Anliegen für Gottes grossartige Wirken. Heute ist er für AVC unterwegs, das ist ein Verein, der sich für verfolgte Christen einsetzt. Da wird Sascha sicher noch mehr darüber sagen. Und meine grosse Erwartung heute ist, dass Gott, der sagt er im Römer 10, durchpredigt, dein Glauben neu entfacht. Ich habe vorher gesehen, dass Gott während der Anbetungszeit Einzelnen einen Entscheid geschenkt hat. Einzelne von euch haben euch entschieden, in gewissen Sachen wieder hundertprozentig auf Gott zu vertrauen. Einige haben gesagt, ich vertraue dir in allem, Jesus Christus. Und ich will dir gratulieren, es ist der richtige Entscheid. Der Herr wird das bestätigen durch Sascha seine Botschaft, dass die sich entschieden haben, in allem Jesus Christus zu vertrauen, schlussendlich die Menschen sind, so heisst es in der Bibel, die werden Anerkennung von Gott finden. Ich danke dir jetzt für den Sascha, dass wir das Privileg haben, einfach heute an seinen Lippen zu hängen, was du zu sagen hast, Jesus, und unsere Herzen sind weit offen. Danke, Herr, dass du uns zu aufmerksamen Hörern machst und dass du, Heiliger Geist, deine Botschaft wirst können ausrichten. Amen. Amen. Danke, Sascha, dass du kommst.
Amen. Dass du da bist. Danke, Hans-Jürg, für die Einladung. Schön, sind ihr alle da. Ich habe mich sehr gefreut, wieder einmal ins Unterland kommen, die ersten Blümchen zu sehen da unten, während bei uns hier oben noch ein Haufen Schnee rumliegt. So, heute Morgen will ich von den Träumenden reden. Sein wie die Träumenden. Und ich muss auch gestehen und bekennen, ich bin nicht so ein guter Bibelschulstudent gewesen, wie vielleicht Hans-Jürg und so. Ich habe immer geträumt. Ich bin schon in der Schule ein Träumer gewesen. Ich habe auch viel Fensterplatz gehabt und rausgeschaut und haben mir vorgestellt, dass man alles machen könnte. Da draußen, während die anderen brav gelernt haben. Und so ist es mir auch in der Bibelschule gegangen. Ich habe geträumt von dem, was ich in der Bibel lese. Und doch möchte ich so gerne sehen, dass es wahr wird auf dieser Welt. Dass die Verheißungen, die wir verheißen sind im Wort Gottes, dass ich sie sichtbar sehe. Und so bin ich frühzeitig von dieser Bibelschule dann wieder davon und bin in Indien unterwegs, bin in Afrika unterwegs, bin bei den Cree-Indianer im Norden von Kanada unterwegs gewesen und habe mit einem so einem wilden Indianer dürfen im Zug umziehen und evangelisieren. Und zum ersten Mal durfte ich sehen, es ist wahr. Und es ist wahr und es ist wirklich wahr. Wir sind hier im Norden von Kanada, Saskatchewan, sind wir raufgefahren, ein paar hundert Kilometer über die Naturstrasse in die Indianerreservate rein. Die Evangelisation war sehr bedürftig vorbereitet gewesen. Morgen um 7 Uhr hat der Pastor oder der Evangelist hat jemandem angerufen und gesagt, wir fahren jetzt los und kannst schauen, dass ein paar Leute kommen. Und dann als Schweizer denkst du, es wird ja nie funktionieren. Wir sind dort oben angekommen, da hat einer so ein Böckchen aufgestellt, elektrische Gitarre her und dann haben sie angefangen, so alte, uralte, christliche Lieder ein bisschen aufgejazzt, haben sie dort auf dem Dorfplatz, Stadtplatz, haben sie da losgelassen. Dann sind sie gekommen, die Betrunkenen sind hergetorkelt. Und dann hat er gedacht, was passiert jetzt? Und der Evangelist ist her und hat die am Kopf gepackt und hat die geschüttelt und hat für sie gebetet. Und die sind zum Teil umgekehrt wie gefällte Bäume und sind nüchtern vom Boden aufgestanden und sind hergelaufen und haben den umarmt und haben uns geküsst. Und das war nicht das Angenehmste gewesen vor allem, aber das Schönste war einfach zu sehen, dass Leute frei werden. Und dort hat es mir zum ersten Mal so die Augen aufgetan, es ist immer noch wahr, es ist wirklich noch wahr. Und im Hebräerbrief, im ersten Kapitel im Vers 3b heißt: Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Was für eine Kraft ist im Wort Gottes, dass er fähig ist, das ganze Universum zu tragen. Und ich habe geträumt, dass der Missionsbefehl auch in meinem Leben darf sichtbar werden. Und jeder ist daran beteiligt, darf zu träumen, dass der Missionsbefehl, wo Gott sagt, und der Himmel ist nahe herbeigekommen. Ich sage immer, es ist so nahe herbeigekommen, dass wir aufstehen und drin hineinrecken. Und schon sind wir ein Teil von dem Himmel, haben wir einen Teil von dieser Herrlichkeit. Der Himmel ist nahe herbeigekommen, geht her in alle Welt und erzählt den Menschen die gute Botschaft. Und die Kranken sollen gesund werden. Die Aussätzigen sollen rein werden. Die Dämonisierten, von denen es immer mehr hat, sollen doch endlich frei werden. Und wenn jemand zu früh verstorben ist, soll doch bitte zurück ins Leben kommen. Ich sehe mich danach, wenn Kinder überfahren werden, dass man sie nicht irgendwo so herbringt, sondern in Gemeinden bringt. Und dort wird für sie gebetet und dann kommen sie zurück ins Leben. Ich habe jahrelang davon geträumt und viele, viele Frustrationen erlebt, weil ich auch Kinder gesehen habe, die krank geblieben sind nach Gebet, gestorben sind nach Gebet. Und ich habe das letzte Mal, glaube ich, schon erzählt. Letztes Jahr habe ich es erleben, dass das Wort Gottes wahrhaftig wahr ist. Wo wir in Spanien unten ein vertrunkenes Kind aus dem Wasser rausgefischt haben, einen 7-jährigen Bub, der mehrere Minuten unter Wasser war und dann mit Wiederbelebung ist er einfach nicht zurückgekommen. Die haben versucht, wieder zu beleben, ist eine Ärztin gekommen, die hat versucht, ihn wieder zu beleben, ist auch nicht zurückgekommen. Und in dem ganzen Zeug, in eine richtige Panik, ist mit mir aufgestiegen, ich habe es heiß und kalt gespürt im Körper und ich habe gedacht, was für eine katastrophale Sache, wenn das Kind nicht zurück ins Leben kommt. Was muss mit dieser Familie jetzt los sein? Und in diesem ganzen Sturm, in dieser ganzen Panik, höre ich die feine, leisliche Stimme vom Heiligen Geist, die sagt, und leg ihm Hände auf und weise der Geist vom Tod fort und sprich, du Verstehungskraft Jesu Christi hinein. Und dann fährt der Kleine wieder auf Schnaufen nach einer Weile und ist zurück im Leben gesehen und zum Erstaunen von allen, ohne bleibende Schäden. Und bis zum heutigen Tag geht es dem gut. Und das ist das doch, was wir sehen wollen, dass sein Wort wahr ist bis in alle Ewigkeiten. Wenn er sagt, durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum, dann dürfen wir das glauben. Da ist also wirklich mehr drin, als was ich mir darin vorstellen kann. Aber wenn wir aufhören zu träumen, dass so Sachen wahr werden, dann wird an einem Tag der Traum wahr werden und sichtbar werden. Ich bin für das AVC, das heisst Abkürzung Aktion für verfolgte Christen. Ich bin jetzt seit 7 Jahren unterwegs in allen Kontinenten, in allen Ländern und ich komme viel, viel mit Leuten zusammen, die in Erweckungsgebieten sind, viel mit Leuten, die in Verfolgungsgebieten sind. Ich höre von den abstrusesten Geschichten von Leuten, die Hab und Gut verloren haben, Leute, die Frau oder Mann oder Kind verloren haben, Leute, die Verwandte, Bekannte, Ehepartner im Gefängnis haben. Sehr, sehr, sehr schwierige Storys. Ab und zu bist du drauf und darum sage ich, ja, sollst du noch weitermachen? Und es lohnt sich zum Weitermachen, trotz allem. Aber was ich auch immer wieder gesehen ist, gerade die, die zum Teil am härtesten trifft, was für ein Drive, was für eine Leidenschaft die haben. Und selten, ja, ich habe ehrlich gesagt, muss sagen, ich habe noch nie einen erlebt, der gesagt hat, jetzt höre ich auf, weil es mir so dreckig geht. Ich war in Burma vor einiger Zeit. Und da ist eine Frau gekommen, die mussten sich rausschleichen aus Burma raus, auf Thailand raus. Und die haben uns dort getroffen und gesagt, weißt du, die mit der langen Nase, die erkennt man von weitem, die können wir nicht treffen, das hocken wir im Gefängnis kurz darauf ab. Aber jetzt treffen wir uns hier im Geheim in diesem Hotel. Und dann haben sie ein bisschen erzählt von ihrem Leben. Und am Schluss fragen wir, und für was sollen wir beten? Die eine Frau ist mit einem gehbehinderten Mann zuhause. Sie ist mit dem Töffli unterwegs im ganzen Land und ist dort Leute zu Jesus am Bringen. Die andere Frau hat ihren Ehemann seit 6,5 Jahren im Gefängnis, einem politischen Gefangenen, und hat mit 2 kleinen Kindern versucht, sich durchzuschlagen. Und wo wir sie fragen, und was können wir für euch beten, was können wir euch gut tun, ist die Antwort von beiden wie aus einer Kanone geschossen gekommen, dass Gott uns Türen auftut, dass wir an Orte herkommen, wo wir das Evangelium predigen können, wo wir noch nicht hergekommen sind. Und dann habe ich ein bisschen bohrt und gesagt, ist das wirklich alles? Haben wir nicht noch etwas anderes auf dem Herzen? Nein, das ist alles. Das Wichtigste ist, dass die Zeit, die uns auf Erde bleibt, dass wir gehen können und das Evangelium zu den Leuten bringen, die Hoffnung noch nicht haben. Und ich muss schon sagen, Halleluja. Die haben etwas in ihrem Herzen, wo in uns, glaube ich, in den nächsten Jahren am Verwachen sein wird und wo Gott möchte auch heute morgen da drin inne pflanzen. Ich habe mich kürzlich auch gefragt, Jesus, was hat ein Josef trotz all den widerspenstigen und borstigen Brüdern, was hat der am Leben behalten? Trotz Verkauf, trotz Sklaverei, trotz dem, dass er ihn umbringen wollte, trotz dem, dass er beim Potiphar der Diener war und viele Jahre im Gefängnis gehockt hat, was hat ein Josef am Leben behalten? Und ich bin überzeugt, es ist ein Traum. Es ist ein Traum, den der Träumer hat am Leben behalten. Einerseits sind es natürlich zwei Brüder gewesen. Der eine ist der Ruben gewesen, der andere ist der Juda gewesen. Ruben heisst der Seher und Juda heisst Lobpreis. Ich glaube, es sind zwei wichtige Sachen, wo die träumen und wir müssen zu Träumenden werden, dass diese Sachen in unserem Leben bald. Wir müssen anfangen sehen, was Gott vorhat in Zukunft. Wir müssen sehen, was Gott in unsere Herzen gepflanzt hat. Und über dem, was Gott uns aufgezeigt hat, müssen wir loben und preisen und unsere Träume werden am Leben behalten, sodass wir darüber glaubend und hoffend und vertrauend und eines Tages die Dinge dürfen sichtbar werden. Ich bin kürzlich in einem ehemaligen Sowjetunion-Land gesehen, wo ein paar wenige Leiter, etwa 30 Leute sind gesehen, von den Sowjetunion-Ländern, ehemals Sowjetunion-Ländern zusammengekommen sind. Und jetzt auch eine Gruppe von Chinesen dabei gehabt. Und wir haben darüber nachgesinnt und bettet und gerungen, dass Gott zeigt, wie man aus China raus den alten Handelsroute Back to Jerusalem Project, heisst das Zurück nach Jerusalem Projekt, wie man auf diesen alten, jahrtausigen alten Seidenweg, Handelsrouten von China, Peking zurück nach Jerusalem, den Ländern entlang Gemeinden pflanzt, evangelisiert und viele Menschen zum Glauben bringt. Der Traum ist 1980 hat er gestartet mit einem Mann, mit einem einfachen, wirklich einfachen, Bauer und Pastor zugleich. Und er hat das seinen Leuten gezeigt, was Gott im Real als Traum und als Auftrag aufgezeigt hat. Und er ist kurz darauf, aber nach wenigen Wochen, hat er sein Hab, sein Gut, seine Frau hochschwanger und die paar wenigen Leute aus der Gemeinde packt. Sie sind an der Grenze zu China angekommen. An der Grenze zu China hat sie die Geheimpolizei aufgeschnappt, hat die ganze Gemeinde ins Gefängnis gesteckt. Seine Frau hochschwanger hat er nie mehr wieder gesehen. Sein Kind, wo wahrscheinlich kurz darauf aber zur Welt gekommen ist, hat er auch nie mehr wieder gesehen. Er selber ist 30 Jahre im Gefängnis gehockt. 30 Jahre und in dem Gefängnis fragt er Gott, wieso? Du hast doch mir einen Traum aufs Herz gelegt, wie man doch an Menschen hundert und tausend und Millionen erreichen Richtung Jerusalem aber. Und jetzt hocke ich im Gefängnis, was soll das? 30 Jahre von Gebet. Und jetzt ist es so, dass sich hunderttausende, an mehrere hunderttausende von Chinesen vorbereitet haben in den Ländern, wo sie ausziehen werden. Sie sind dran, haben dort eine Sprache gelernt, sie lernen Kultur, sie gehen und ziehen aus im Glauben, in Hoffnung und in Vertrauen und dort draussen, wo sie herkommen, sind sie im Evangelisieren, pflanzen Gemeinden und ziehen so langsam nah dies nah Richtung Jerusalem. Ein Traum, der vor langer Zeit angefangen hat, der am Leben behalten worden ist, weil Gott ihn eingepflanzt hat und jetzt erst 30 Jahre später, 3 Jahrzehnte später, fängt man langsam angesehen, wie der Samen, der gepflanzt worden ist, anfängt Frucht zu treiben. Ich habe mich auch gefragt, wie ist es möglich, dass Christen, die im Kolosseum waren, wo man sie dort in der Mitte vom Kolosseum ausgesetzt hat und sie haben gewusst, jetzt geht es ihnen ans Leben. Kurz darauf haben wir die wilden Tiere frei lassen und sie sind mitten drinnen und stehen in dem Staub, immer heben sich an den Händen, schauen im Glauben zu Gott auf und singen Loblieder und Anbetungslieder. Was hat sie so voller Zuversicht lassen, zu Gott schauen? Es ist, und da bin ich absolut überzeugt, ich habe in den letzten Monaten mir den Kopf zerbrochen, darüber gebeten und gesagt, Gott, zeig mir auf, was lässt Menschen bis zum Äußersten gehen, dass sie bereit sind, ihr Leben zu lassen. Es hat mit einem Traum zu tun. Ich habe kürzlich einen Mann kennengelernt, da ist auf dem Report, dort auf dem Tischli, ist seine Geschichte. Das ist ein Eritreer, der ist monatelang im Gefängnis gewesen. Eritrea, ein absolut katastrophales Land, wenn es um Christenverfolgung geht. Da sind also Hunderte und Aberhunderte von Christen, die in einem Container, in einem Schiffscontainer drin sind, bei 40, 45 Grad reingepfercht. Jeden Tag gibt es ein bisschen Wasser, jeden Tag gibt es ein bisschen Brot, nicht mehr. Hunderte sterbend. Und da ist ein Zeugnis gewesen von einer jungen Frau, die sagt, weißt, wir tun jeden Tag, sind wir Gott, am Gottesdienst feiern. Jeden Tag kommen wir zusammen. Aber wir wissen, in jedem Moment kann die Polizei bei uns anklopfen, zu Hause stürmen und uns auch in so einen Container reinstecken. Und die Überlebenschancen dort drin sind sehr, sehr gering. Und dann hat sie etwas Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, aber das, was in Zukunft auf uns zukommt, das, was Gott für uns vorbereitet hat, ist es alleweil wert, dass ich auf dieser kurzen Zeit, die ich dem Leben auf dieser Erde habe, auch bereit bin, mein Leben herzugeben, so damit ich das in Anspruch nehmen kann, was auf mich wartet. Und sterbe ich, so sterbe ich dem Herrn. Lebe ich, so lebe ich dem Herrn. Sterbe ich oder lebe ich, es ist alles dem Herrn. Und so muss ich schon sagen, das ist für uns Westler zum Teil enormst schwierig. sich das vorstellen. Ich habe mich auch gefragt, was hat die Herrenhuter 1720, 1730 und die kommenden Jahrzehnte, Jahrhunderte nachher veranlasst, sich selber in Sklaverei zu verkaufen, nur dass sie in die abgelegensten Orte der Welt herkommen, um den Menschen dort das Evangelium zu erklären. Es war ein Traum. Und heute Morgen möchte ich von diesem Traum erzählen. Was ist als Traum diesen Menschen über alle Jahrtausende und alle Jahrhunderte ins Herz hineingepflanzt worden, bis zum heutigen Morgen? Was hat aus Christen, was hat aus Nachfolger Jesu träumen die werden lassen? Von was haben sie geträumt, dass sie bereit sind, ihr Leben herzugeben und bis zum Äußersten zu gehen? Und nichts und niemand hat sie können aufhalten. Ich glaube, der Traum hat damit zu tun, was in der Apostelgeschichte Kapitel 1 steht. Ich möchte euch ein paar Verse vorlesen, von Verse 1 bis Verse 9, und nachher die ein und andere Sache daraus erklären. Es ist kurz nach der Kreuzigung von Jesus, Ostern ist vorbei, die Auferstehung ist gekommen, Halleluja. Und da ist ein schlauer Mann, ein Lukas, der alles niedergeschrieben hat, was kurz nach der Auferstehung von Jesus Christus passiert ist. Da sagt der Lukas, der Arzt, den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, über alles. Über alles. Bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinen Leiden als lebendig, durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Es gab nichts mehr zu sagen. Er hat alles gesagt, was gesagt werden musste. Eine Wolke kommt neben vor ihren Augen weg und fort ist er. Was hat er gesagt? Ich denke, etwas ist enorm wichtig, was wir daraus erkennen. Es heisst, ihnen erwies er sich nach seinem Leiden und nach seiner Auferstehung durch viele sichere Kennzeichen. Und dann heisst, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. 40 Tage, musst du dir mal vorstellen. 40 Tage apostolische Lehre. Vom besten Lehrer, vom inspiriertesten Lehrer, der je über die Welt gegangen ist. Von Jesus Christus persönlich. 40 Tage Lehre über das kommende Reich Gottes. Jesus Christus hat ja schon vor seiner Kreuzigung über das Reich Gottes predigt. Und nachher, das allererste, was er nach seiner Auferstehung aufgriff, er predigt seinen Nachfolger 40 Tage über das Reich Gottes. Nachher sagt er, die warten auf den Heiligen Geist, gehen nicht vorher fort. Und fort ist er. Alles ist gesagt worden, was man hätte sagen können. Was hat Jesus diesen Leuten ins Herz hineingepflanzt? Was hat er 40 Tage lang denen predigt? Und ich denke, während diesen 40 Tagen sind aus Zuhörern sind Träumende geworden. Es ist ein Samen in ihren Geist, in ihr Herz hineingepflanzt worden. Während 40 Tage hat der Heilige Geist darüber brütet. Während 40 Tagen ist eine Frucht entstanden, ist angefangen zu wachsen. Und für diese Frucht und für den Traum, den Jesus in ihre Herzen hineingepflanzt hat, haben sie gesagt, für das bin ich bereit, mein Leben herzugeben. Für das bin ich bereit, zu gehen, wo auch immer er mich herführt. Ich bin bereit, koste es, was es wolle. Er hat ihnen, denke ich, ein Reich ausgemalt, das in Offenbarung 14 und 17 und 19 steht, was heisst, ich bin der König der Könige. Ich bin der Herr der Herren. Und ich werde ein Reich schaffen, wo Freude in Vollkommenheit herrschen wird. Es wird keine Tränen geben, es wird kein Geschrei geben, es wird kein Leid geben. Ich werde ganz persönlich als ein lebendiger Gott und als alleinige Herrschaft in diesem Reich herrschen. und es wird gewaltig sein. Es wird fantastisch sein. Es wird wild sein. Und zusammen werden wir gewaltig sein. Ihr werdet die Sachen, die ihr gebetet habt in Jeremia 33,3, rufe mich an und ich werde dir große und wahrhaft, und ich rufe meinen Namen an, ich werde dir große und unfassbare Dinge kundtun. Das werden die Sachen sein, die wir Tag für Tag dort sehen werden. Es sind Sachen gesehen, die ich denke und ich versuche, das eine und das andere daraus herauszupicken, was Jesus seinen Zuhörern während 40 Tagen versucht hat, als ein Traum, und es ist ihm sicher gelungen, in ihre Herzen hineinzupflanzen. Und ich bin überzeugt, weil der Traum gegriffen hat, sind seit 2000 Jahren Männer und Frauen unterwegs und sind bereit, bis zum Äußersten zu gehen, weil der Traum lebendig geworden ist. Und eine von diesen Sachen, die er ihnen ins Herz hineinpflanzt hat, wo ich überzeugt bin, das steht in Offenbarung, Kapitel 21, ab Vers 1, da hat er wahrscheinlich ihnen gesagt, hört gut zu, von dem träume ich und Vater und Heiliger Geist schon lange. Und ich offenbare euch jetzt einen Teil von dem künftigen Reich Gottes und hört zu, für was es sich lohnt, sein Leben ganz herzugeben. Ab Vers 1 steht, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, Johannes, schau mal, siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Siehe, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt des heiligen Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Vers 22. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Vers 23. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne, noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Offenbarung 22, Vers 4 und 5, aber 3, 4 und 5. Und es wird kein Fluch mehr sein. Und der Thron Gottes und das Lamm wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Und dann haben sie ihm wahrscheinlich gesagt, und wie soll das sein? Wie kommst du zurück und tust du das wunderbare Reich aufstellen? Und Jesus hat ihnen gesagt, hör gut zu, ich werde kommen. Und Johannes wird es sehen. Und Johannes hat niedergeschrieben in Offenbarung 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt seinen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Kleid, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Ich bin vor Jahren mal in Indien, Jammu, Kaschmir, da oben gesehen, wo wir eine dreitägige Konferenz hatten für verfolgte Christen. Die sind also von Hindus und von Muslimen verfolgt worden. Und da sind sie oben runtergekommen und sind drei Tage dort gesehen und dann haben sie uns erzählt, was alles Schlimmes ihnen widerfahren ist. Der ist gerade aus einem Gefängnis rausgekommen, drei Wochen in einem Gefängnis drin gesehen. Eine junge, 19-jährige Frau ist gekommen und hat gesagt, vor zwei Wochen in der Nacht ist mein Vater gekommen, mit Petrol übergossen, hat mich gerade anzünden, weil ich Christin geworden bin und versteckt in der Bibel Bibel lese und im letzten Moment habe ich können flüchten und daraus rausgehen. Und da ist eine Schreckensgeschichte nach der anderen gekommen. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, ich habe die nächste Predigt, was soll ich denen erzählen, Jesus? Ich komme aus der Schweiz, wir sind doch da mit Perwoll gewaschen, mit dem Weichspüler durch. Und was soll ich diesen Leuten erzählen, die so harte Sachen durchgehen und wie soll ich die ermutigen? Und im Suchen und im Bett und im Los hat mir Jesus gesagt, sag ihnen, wer ich bin. Lies ihnen mal vor, was in Offenbarung Kapitel 1 ist und wer ich wirklich bin. Erkläre ihnen, dass der historische Jesus gelebt hat, aber ich bin der auferstandene Christus. Und dann haben wir da ihnen vorgelesen, was der Johannes auf der Insel Patmos gesehen hat, wo er es heisst, er war bedrückt, er war in Schwierigkeiten, er war im Ausharren und das heisst, aber er hat sich entschlossen, in seiner Bedrückung, in seiner Schwierigkeit, in die Gegenwart vom Herz zu gehen und im Geist, heisst es. Und im Geist streckt er sich nach Gott aus und plötzlich passiert, hinter sich hört er wie ein gewaltiges Rauschen von einem Sturm und von einem Fluss und wo er sich nach hinten schaut, heisst es, er erschrickt zu Tode und fiel um wie tot. Andere Bibelstellen sagen, und er war tot, aber Jesus hat ihm die Hand auf die Schulter rechte gekleidet und gesagt, komm, fürchte dich nicht, steh auf. Und dann hat er wahrscheinlich nochmal angeschaut und hat müssen einfach staunen über den gewaltigen und verstandigen Christus. Was heisst? Und sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches in meiner Hand. Und irgendwie ist es nur ein Bruchteil von dem, was Jesus während 40 Tage über das Reich Gottes predigt hat und in ihre Herzen hinein gepflanzt hat. Dann geht er weiter und sagt, wissend, das Reich Gottes, das kommt, da könnt ihr euch wehren dagegen oder es erhoffen, es wird kommen. Aber geht nicht weg von Jerusalem, bevor nicht die übernatürliche Kraft von oben gekommen ist und euch ermächtigt, Zeugen zu sein mit Zeichen und mit Wunder bis ans Ende der Erde. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ich werde euch taufen mit einer Kraft, wo keine Kraft und keine Macht auf dieser Welt widerstehen kann. Und dann sagt er noch weiter, und dann heißt es in Vers 6, und natürlich logisch, nach 40 Tagen Predigt über das Reich Gottes, fragen die Menschen, wenn wirst du das gewaltige Reich, für das wir bereit sind, alles zu tun und alles herzugeben, wenn wirst du das gewaltige Reich aufrichten? Und Jesus sagt, Zeit ist nicht ein neues Wissen, aber Folgendes. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis ans Ende der Erde. Also die Leute haben gesagt, Jesus, wenn wirst du das Reich aufbauen? Und Jesus hat gesagt, denn wenn ihr, und es ist so häufig bei uns, Jesus, wenn machst du? Und so häufig sagt Gott, denn wenn ihr. Und er hat gesagt, denn wenn ihr bis ans Ende von dieser Erde gehen werdet, erfüllt von der Kraft vom Heiligen Geist, tuend Zeichen und Wunder, dann werde ich wiederkommen. Und vorher nicht. Matthäus Kapitel 24, Vers 14. Darf ich dir das kurz vorlesen? Matthäus 24, Vers 14. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet werden, zum Zeugnis für alle Heiden, und dann wird das Ende kommen. Das Ende wird dann kommen, wenn wir gefüllt vom Heiligen Geist mit dem Traum im Herzen gehen werden bis ans Ende der Welt. Wenn wir aus der Schweiz werden ausziehen und wir werden Richtung Österreich gehen, wir werden durch die ehemaligen, durch die Balkanstaaten, durch Ungarn, durch Rumänien, Bulgarien, ein bisschen weiter, Russland, China, hindurch, irgendwie auf die andere Seite werden wir rüberkommen, über Kanada, runter, über die USA, über den grossen Teich hin auf England, Frankreich, Deutschland, wieder in die Schweiz hinein und dann die Türen vom Nachbarn klopfen, dann werden wir in alle Länder gegangen sein und bis ans Ende der Welt, heisst, wir fangen bei unserem Nachbarn an, wir werden ihm von diesem grossen Traum weiterverzählen, wo Jesus in unser Herz gepflanzt hat. Ich frage mich immer wieder, Sascha, bist du wirklich bereit, wenn es hart auf hart kommt, alles herzugeben. Und ich glaube, es ist nur möglich, alles herzugeben, wenn wir begriffen haben und darüber sinniert haben und darüber meditiert haben, was es heisst, was Gott einmal in Zukunft tun wird. Das Reich, von dem Gott da spricht, das er aufrichten wird, das wird so fantastisch sein, so gewaltig sein, so kraftvoll sein. Und es wird alle Ewigkeit dauern. Und die bisschen Zeit, die wir hier auf dieser Erde haben, das bisschen, das wir hier investieren, das wird bis in alle Ewigkeit ausgezahlt werden. Da werden wir Zins und Zinseszins und Zins und Zinseszinsen ausbezahlt bekommen. Matthäus Kapitel 13, Vers 38 und 39. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Vers 39. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Am Ende der Weltzeit wird so eine gewaltige Ernte eingefahren werden, dass Millionen und Abermillionen und Aberhunderte von Millionen von Menschen werden ins Reich Gottes hineinbrechen. Weil wir gesät haben, weil Gott uns genommen hat wie einen Samen und in das Ackerfeld von dieser Welt rausgeworfen hat. Und dort, wo er dich auswirft, dort wirst du landen und dort wird er über dir brüten und du wirst als ein Samen vielleicht sterben, aber es wird aufgehen, es wird viel, viel, viel Frucht bringen. Und das Ende wird sein, wenn es heisst in der Offenbarung, und Gott wird einen Befehl seinen Engeln geben und sie werden, er wird seine Sicheln auf die Erde werfen und zusammen mit den Engeln werden wir die grosse Ernte einnehmen und Gott preisen für das Gewaltige, was er tut. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reichs, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Wer weiß, wie lange das noch geht? Ich weiß es nicht. 20 Jahre, 200 Jahre, 2000 Jahre, ich spekuliere gar nicht. Aber ich will das träumen, was Jesus während 40 Tagen nach seiner Auferstehung seinen Jüngern ins Herz gepflanzt hat. Und der Traum, den Jesus auf dem Herzen hat, heute und morgen in alle Ewigkeit, den will ich hier auf dieser Erde ausleben, weiter träumen. Ich will ein Träumender sein. Und ich will sein wie der Josef, der sagt, wenn es wieder mal hart auf hart kommt, dass ich kann sagen, Jesus, ich schaue immer wieder mal das an, was du mir da reingepflanzt hast. Ich schaue immer wieder mal an die Verheißung, die du da hast. Und wenn ich meine Augen schließe und mir das sichtbar machen, dann will ich, dass der Ruben, der Seher, den Traum im Leben behaltet. Und dann will ich über diesen Traum preisen, damit ich ein Effizienzwerkzeug bin für dich, wo auch immer du mich herschickst. Ich bin jetzt 27 Jahre Christ. Ich durfte sehen, wie Hunderte von Menschen zum Glauben gekommen sind. Und ich durfte sehen, wie viele, viele Christen wieder abgefallen sind und in ein altes Leben zurückgegangen sind. Ich meine, das Gleichnis vom Erntefeld, da sieht man ja, dass etwa 75% von denen, die sich mal entschieden haben, für Jesus wieder zurückkehren. Aber gleichzeitig muss ich sagen, etwas, was ich über die letzten Jahre mir immer wieder überlegt habe, ist, dass das grösste Hindernis zum Erwecktbleiben ist eigentlich unsere Vergangenheit. Und wenn ich sehe, wie Leute in der Gemeinde bei uns, im Engadin und in anderen Gemeinden rund um die Welt, egal in welcher Kultur, ihr das Leben Jesus gegeben haben, aber irgend aus Gründen, aus Schwierigkeit oder aus Sorgen zurückgefallen sind und ihren Glauben aufgegeben haben und ihr das Leben mit Jesus verleugnet haben, dann hat es häufig damit zu tun, weil ihre Vergangenheit nicht aufgeräumt worden ist. Und ich möchte dir zum Schluss einfach eine Geschichte erzählen, wo ich überzeugt bin, wenn wir es machen, wie der Mann in dieser Geschichte, dann dürfen wir erweckt bleiben und als Erweckte dürfen wir den Traum ausleben und streuen und sehen, wie viele Menschen Jesus Nachfolger werden. Es heisst in Markus Kapitel 10, ab Vers 46, dass Jesus ist aus Jericho ausgezogen. Und das heisst, und eine grosse Menschenmenge folgte ihm. Zu dieser Zeit sind ja zum Teil bis zu 10'000 und mehr Menschen sind Jesus nachgefolgt. Er ist ja der absolute Superstar von dieser Zeit. Die Zeitungen sind voll, das Internet ist voll, das Fernsehen ist voll von ihm. Es ist gewaltig. Ich meine, er ist der ideale die ideale Person, der ideale König, um das zeitliche Weltreich Israel wiederherzustellen. Ich meine, das war ja das, was die Leute geträumt haben, wo er eingezogen ist nach Jerusalem und sie haben ihm Kleider hergelegt und haben ihm Palmzweige hergelegt und sie haben gerufen Hosianna, Hosianna, Hosianna und im Hebräisch heisst es Hoshiach, Hoshiach, Hoshiach und Hoshiach heisst Herr, hilf uns, Herr, hilf uns, soll doch endlich einer kommen, uns Gott zu helfen. Und das ist nicht so eine heilige Absicht bei diesen Leuten, sondern sie wollten einfach frei werden von der Unterdrückung und von der Römer. Römer. Sie wollten, dass einer kommt und Jesus war der Prädestinierte. Er hat Zeichen und Wunder getan während 3,5 Jahre. Er hat sich bestätigt als ein perfekter König, der mit Zeichen und Wundern das Pack aus dem Land rauswirft. Darum hat er müssen kommen. Und in ihren Augen war es einfach, er soll kommen und er soll das alte Davidische und Salomonische Reich wiederherstellen. Lieber sogar ein Reich, das grösser ist als das Babylonische und das Persische Reich je gesehen ist. Das ist das, was die Leute wollen haben. Aber was Jesus wollen hat, und es hat ein einziger Weg gewesen, das können zu machen. Er hat eine geistliche Weltherrschaft aufbauen. Und darum hat er an das Kreuz müssen und sterben an dem Kreuz als ein Unschuldiger für unsere Sünden. Und darum ist das, was wir als Kinder Gottes haben, ist eine geistliche Kraft und eine geistige Vollmacht. Und die wird Gott aufbauen und die wird sichtbarer und sichtbar werden mit jedem Jahr, mit jedem Monat und mit jeder Woche, wo wir auf dieser Welt sind. Aber es braucht Leute, die hingegeben sind. Und nicht nur das, es braucht Leute, die ihre Rucksäcke abziehen, sodass das alte Leben sie nicht mehr einholt und sie effizient sind. Nicht nur heute und morgen, wenn die erste Leidenschaft vorbei ist oder die erste Emotion vorbei ist, sondern effiziente Werkzeuge bis in 30 Jahren, in 40 Jahren, in 50 Jahren oder wenn Jesus wiederkommt. Und da heisst es, und da ist ein Mann am Rand von dieser Strasse gesehen. Er heisst Bartimäus, ein blinder Bettler. Und als er hört, dass der Jesus kommt, steht er oder sitzt er oder knüllt er am Rand von dieser Strasse und ruft: Du Sohn Davids, komm und erbarme dich über mich. Und die rundherum gesehen sind, haben gesagt: Sei ruhig, er hat Wichtiges zu tun. Und er heißt, und das heißt, und er schrie noch lauter: Du Sohn Davids, komm und erbarme dich meiner. Und da heißt, und Jesus ist stillgestanden und gesagt: Bring ihn zu mir. Und die gerade vorher gesagt haben: Komm, sei doch endlich ruhig, und gesagt: Hey, der Meister, er ruft dich, du hast Gunst, lass ihn, Gang zu ihm, er wird dir etwas Gutes tun. Und da helfen sie ihm zum Meister Herren, zu Jesus Herren. Und das heißt, und Jesus stand still, ließ ihn rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Vers 50. Der Bartimäus warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Du musst dir vorstellen, er wird zu Jesus gerufen, er ist blind gewesen. Wir sind alle blind gewesen, bevor wir zu Jesus gekommen sind. Irgendwie haben wir sein Rufen und sein Kommen bemerkt und haben Ja zu ihm gesagt. Und wie der Bartimäus haben wir uns führen lassen von anderen Christen irgendwie zu dem Jesus her. Aber das Wichtige an dem Ganzen ist, der Bartimäus, was er macht, ist, er steht auf und er nimmt seinen alt stinkenden Mantel und er wirft das Teil ab und er geht zu Jesus und sagt: Jesus, heil mich. Mach mich heil, mach mich rein, mach mich ganz, mach mich gesund. Und das Wichtige ist, musst du dir vorstellen, der Bettler, alles, was er hatte, sein Bankkonto, seine UBS, seine Credit Suisse, war im Mantel. Die paar Münzen, die er hatte, war alles im Mantel. Seine erste, zweite und dritte Säule war im Mantel. Er hat vielleicht ein Sandwich oder ein paar Brotkrumen und sein ganzer Kühlschrank war im Mantel. Sein Haus war der Mantel. Das war sein Zelt, das war seine Dreizimmerwohnung, das war sein Ferienhaus. Alles war in seinem Mantel. Und das heisst, und er warf es ab und ging zu Jesus. Und das ist das, was es braucht. Wir müssen, wenn wir zu Jesus kommen, alles ablegen, was noch könnte verbunden sein mit unserem alten Leben. Und immer wieder, wenn ich sehe, dass Christen Schlagseiten bekommen oder nach einigen Jahren bei Jesus wieder abfallen oder auf komische Wege kommen, ist es häufig, weil sie alte Sachen von dem Mantel wieder aufgegriffen haben und sich wieder in die Tasche gestopft haben. Charakterschwächen, Sünden, Lieblingssünden. Ja, es gibt vielleicht die Sünde, die kann ich noch dulden, Jesus. Das ist ja nicht ganz so eine schlimme oder so. Vielmals ist es auch so, dass ich denke, wir als Christen häufig rufen wir Jesus in unsere Wohnung hin und sagen: Jesus, komm in meine 5-Zimmer-Wohnung, in 5,5-Zimmer-Wohnung leben. Du darfst alles haben, jedes Zimmer gehört dir, außer das halbe Zimmer dort. Das ist noch das, was ich noch gerne möchte reservieren für die nächsten paar Jahre. Häufig ist bei den Christen ja nicht, dass wir ganze Zimmer oder halbe Zimmer noch vorig haben. Häufig ist es einfach nur so eine Schublade, wo wir Jesus sagen: Alles gehört dir, nur das, was in dieser Schublade ist. Das Das gehört dir nicht, Jesus. Weißt, um dieser Person zu vergeben, da brauche ich mindestens noch 10 Jahre. Du weißt nicht, was die mir alles angetan hat. Nein, da brauche ich also länger. Da kann ich, da darfst du nicht, da darfst du nicht nölen, da darfst du die Schublade nicht auftun, in das Zimmer darfst du nicht reingehen. Da brauche ich mehr Zeit. Vergeben oder Sünde oder Sachen. Und die Sache ist es so, dass wir früher oder später schlichtweg von der Vergangenheit eingeholt werden und somit uneffizient fürs Reich Gottes werden und aufhören zu träumen. Und heute Morgen möchte ich einfach, wenn wir jetzt in eine Zeit vom Lobpreis einsteigen, wenn der Heilige Geist dir heute Morgen aufzeigt, du darfst so ein Träumender sein und du sollst so ein Träumender und so eine Träumende sein. Du sollst träumen von dem gewaltigen Reich, das reinbrechen wird und jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Das wird kommen. Das wird kommen. Du kannst dich gegen wehren oder nicht. Es wird kommen. Aber die Frage ist, wirst du ein Werkzeug sein? Wirst du ein Baustein sein für das Reich, dass es kommen kann und jetzt schon auf Erde, damit sich Christus durch dein Leben verherrlichen kann? Und wenn, dann frag auch Jesus. Jesus, gibt es noch das eine oder das andere in meinem Leben? Wo ich vielleicht einmal, vor wie vielen Jahren auch immer, der Mantel wie der Bartimäus fortgeworfen habe, ich bin voller Freude dem Jesus nachgefolgt. Aber durch Schwierigkeiten, durch Nöte und durch Sorgen habe ich irgendwie Sachen von dem alten Mantel oder vielleicht sogar der ganze Mantel wieder angelegt. Und das alte Leben hat mich eingeholt. Das ist vielleicht heute ärger, als was es je vorher war. Dann wollen wir heute sagen, Jesus, und ich bete. Jesus Christus, Vater im Himmel, Heiliger Geist, dass während dieser Zeit von der Anbetung, vom Lobpreis, von sich ausstrecken zu dir, dass du uns zeigen darfst, Jesus, wo sind wir wieder blind worden? Wo haben wir wieder die alten Sachen uns vielleicht anfangen anlegen? Wo ist die erste Liebe dahin gegangen? Wo ist die Leidenschaft und das Feuer verflossen? Wo haben wir aufgehört zu träumen, Jesus Christus? Da bitten wir dich, Heiliger Geist, dass du uns heute Morgen aufzeigst, Jesus, was wir dürfen heute Morgen ans Kreuz bringen. Du an deinem Platz darfst Sachen zu Jesus bringen. Du an deinem Platz darfst Sachen ans Kreuz bringen. Du an deinem Platz darfst Sachen mit deinem Gott bereinigen. Heute Morgen, ich lade dich ein. Komm zu Jesus und sag, Jesus, die Schublade, da habe ich viele, viele Jahre keinen mehr dran herlassen. Aber heute Morgen mache ich sie auf und ich schütte sie aus und du wirst sie füllen. Jesus, ich habe jahrelang niemand in das Zimmer hinein, aber heute Morgen mache ich das Zimmer auf, die Türen auf und ich sage, Jesus Christus, komm rein. Komm rein und bring Licht rein und mach heil und mach frei und rüst mich aus und salb mich mit frischem Öl vom Himmel, Jesus. Salb mich mit frischem Öl, tauf mich mit deinem Geist und tauf mich mit dem Feuer von oben runter, mit einer Leidenschaft, wo niemand und nichts mehr auslöschen kann. Lass mich wieder ein Träumender sein. Lass mich träumen von dem, was kommt und lass mich träumen von dem, was du heute da in der Welt mit mir tun willst, Jesus. Das ist unser Wunsch, das ist unser Gebet heute Morgen. Durchbrüche im Herzen, dass du reinbrichst in die Herzen, dass du Samen reinpflanzt in die Herzen und dass der Samen darf aufgehen und Frucht bringen. 30 und 60 und 100-fach Frucht, dass du verherrlicht wirst rund um den Globus herum. In Jesu Namen. Amen und Amen und Amen. Halleluja.
Ich habe jetzt auch noch die Zeit gegeben, um einfach...